Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute den Boris Gnilka zu Gast. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
Boris ist, wie wir alle wissen, schon seit sehr, sehr langer Zeit bei Outdoor in der Ausrüstung und im Testbereich tätig, kennt sich super gut mit allen möglichen Equipment-Fragen aus und ist auch gerne mal bei härteren Bedingungen unterwegs, nämlich zum Beispiel im Winter. Und deswegen, Boris, wollte ich heute mal mit dir darüber plaudern, wie man sich eigentlich im Winter draußen trotzdem mit Spaß bewegen kann. Wie kriege ich es hin, beim Winterwandern nicht zu frieren? Also es soll ein bisschen so das Thema sein, nie wieder frieren. Fällt einem schwer, man wird vielleicht trotzdem frieren, aber es gibt ja gute Tipps und Methoden, da ein bisschen gegenzusteuern. Und Boris, was war denn eigentlich bei dir dein eisigster Moment, den du je auf Tour erlebt hast und warum? Warum hast du dann womöglich gefroren?
Ja, warum lässt sich schnell erklären. Ich war wohl etwas vergesslich und habe die Handschuhe nicht eingepackt und es war ein sehr kalter Wind und es war eine Wanderung und es war noch nicht mal frostig. Es hatte so 5 Grad plus oder so gehabt, aber der Wind war halt eisig und dazu gab es auch immer wieder Regen und dann die nasse Haut, also die nasse blanke Haut an den Händen, die ist dann ziemlich schnell ausgekühlt. Man kann sich ja im Winter wunderbar warm halten, indem man sich einfach ordentlich bewegt, gell? Also wenn man einfach ein etwas höheres Tempo anschlägt, bergauf geht oder zur größten Not halt einfach mal ein paar Kniebeugen macht, dann wird einem schon auch irgendwo warm. Aber das gilt nicht unbedingt für die Hände. Schon gar nicht, wenn man dann vielleicht noch mit Trekkingstöcken unterwegs ist. Und die auch vielleicht braucht, weil man sumpfigen Boden hat. Das war in Norwegen, man hatte auch einen größeren Rucksack auf. Aber eben einfach keine Handschuhe mitgenommen, weil ich dachte, es ist Sommer, ich brauche keine Handschuhe. Aber dass es im Sommer eben auch mal 5 Grad haben kann und nicht immer nur 15 oder 25, das habe ich irgendwie verdrängt. Und das war dann schon blöd, weil man hat dann wirklich gefühllose, taube Hände und kann damit noch nicht mal irgendwie die Rucksackschnalle öffnen, weil einfach gar nichts mehr geht. Das war wirklich sehr unangenehm. Das ist mir auch jetzt noch in Erinnerung. Ansonsten versuche ich jetzt demnächst immer an Handschuhe zu denken, wenn ich nach Norwegen fahre.
Ja, je nach Gelände hat man eben auch nicht die Chance, die dann irgendwie in warme Hosentaschen zu stecken, ja, weil wenn man dann doch ins Schlittern kommt, so schnell hat man sich da nicht befreit, um sich dann doch abzufangen. Ne?
Also schon gar nicht im Regen, wenn man dann die Taschen offen hat und es dann da reinläuft, ist auch blöd. Also von daher.
Also mich schaudert schon richtig innerlich, wenn ich mir das so vorstelle. Also ich kann mir die Situation sehr, sehr gut vorstellen. Gut. Jetzt war es auch noch Sommer, da hättest du auch vielleicht Glück haben können und nicht ganz so kalt. Wobei in Norwegen, Skandinavien ist man, glaube ich, immer gut dran, immer Mütze und Handschuhe mitzunehmen.
Also Handschuhe.
Egal wann, ne?
Ja.
Aber jetzt, wenn man so wirklich in den Winter rausgeht, wenn man so rausguckt, es wird ja auch ungemütlich. Oder es ist jetzt ungemütlich, aber es wird wohl auch richtig winterlich die Tage, ne? Was ist denn so das Basiswissen, um beim Winterwandern warm zu bleiben und da auch wirklich noch Spaß dabei zu haben, rauszugehen?
Ja, also das Grundlegende ist natürlich die Bekleidung, wie wir wissen, nicht? Also das fängt ja mit der Unterwäsche an und die ist auch, das hat sich immer wieder auch in Tests gezeigt, Tests, bei denen wir nicht nur die Unterwäsche geprüft haben, sondern eher sogar die darüber liegenden Schichten, wie zum Beispiel Softshells oder Regenjacken. Die besten Schichten darüber, also die beste Regenjacke, sage ich jetzt mal, und auch die beste Daunenjacke, nützt nur wenig oder kann das Potenzial längst nicht ausspielen, wenn man die falsche Unterwäsche anhat. Wenn man einfach etwas auf der Haut hat, was dann irgendwie klamm ist, feucht wird und dann den Körper dadurch auskühlt, weil halt einfach die Wärme durch diese feuchte Schicht viel besser nach draußen abgeleitet wird. Also es fängt damit an, dass ich mir wirklich die richtige Unterwäsche aus dem Kleiderschrank zuppele. Also das muss jetzt nicht unbedingt Merino-Wolle sein, das kann auch Merino-Mix sein. Merino-Wolle ist aber einfach ein guter Tipp, weil die wärmt wirklich sehr, sehr stark. Und das gilt sowohl für das Hemd als auch für die Hose, für die Socken erst recht. Aber ich glaube, da ist mittlerweile ja Wolle sowieso gesetzt. Also das ist wichtig.
Und es ist auch nicht mehr so, wie man sich es vorher vorgestellt hat, dass es einen dann überall ein bisschen kratzt. Ne? Also das ist wirklich weit fortgeschritten. Auch wenn man gerade mit Materialmix reingeht, da ist dann auch nichts mehr von diesem ursprünglich wollkratzigen Empfinden mehr zu sehen. Ne?
Also das ist also ich habe das Problem tatsächlich auch. Ich bin da sehr feinfühlig auf der Haut. Also reine Wollwäsche hat mich früher immer gekratzt. Mittlerweile muss man sagen, sind die Qualitäten, die verarbeitet werden, wirklich so gut, dass es nur noch selten vorkommt. Es kommt aber noch vor. Deswegen, also wer da wirklich sehr empfindlich ist oder bisher einfach auf Wolle verzichtet hat, weil er sagt, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, einfach mal ein Wollmixhemd ausprobieren, wo so ein bisschen Tencel mit drin ist zum Beispiel oder auch Polyamid. Das trägt sich ja, in der Regel merkt man da gar nichts mehr. Das ist da. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm auf der Haut und wohltuend. Und da gut, dann Nebeneffekt ist, es müffelt dann auch nicht, auch wenn man dann 8 Stunden schon unterwegs war und abends vielleicht noch ins Gasthaus einkehrt und die Schichten auszieht. Ist das dann schon ganz angenehm, wenn es dann, wenn man das nicht riecht, dass man den ganzen Tag unterwegs war.
Ja. Mhm. Und packt man sich dann eher gleich warm ein oder
nein, auf keinen Fall. Nein, also es heißt ja, man soll sich eigentlich so anziehen, dass wenn man rausgeht, man erstmal friert, ist einem also erstmal etwas zu kalt ist. Wenn man dann nämlich anschließend losläuft, kommt man schon auf Temperatur. Muss man nicht machen, mache ich auch nicht jedes Mal. Wenn man manchmal vielleicht auch schon in der Wohnung, die nicht so stark geheizt ist, vielleicht auch dann schon so ein bisschen fröstelig ist, dann zieht man sich eigentlich in der Regel auch viel zu warm erstmal an, geht dann raus und dann stellt man halt fest, oh Mist, doch ein bisschen warm, was ich alles anhab. Und dann ist es halt gut, wenn man einen Rucksack dabei hat und sich dann schnell einfach mal eine Schicht auszieht. Von daher ist es auch immer viel günstiger, man zieht halt nicht eine dicke Schicht an, also man hat ein Funktionsshirt am Leib und packt dann gleich irgendwie ein dickes Vlies und eine dicke Daunenjacke drüber, sondern man zieht lieber etwas dünnere Schichten an. Also da würde ich jetzt zum Beispiel
lieber mehr, ne?
Ja, ein dünnes Vlies einfach. Früher hieß es ja, da gab es ja diese Abstufung 100er, 200er, 300er Vlies, das gibt es ja so nicht mehr, aber einfach so ein dünnes Mikrovlies, ein Pullover oder irgendwie sowas, darüber dann vielleicht eine Weste aus etwas hochbauschigem Vlies oder auch aus Kunstfasern und dann kann man ja dann noch eine winddichte Jacke mit drüber nehmen, ob das dann eine Softshelljacke ist oder so eine klassische Wintersoftshell, also werden auch Hybridjacken genannt, wo man dann also Zonen hat, die auch isoliert sind, meistens mit Kunstfasern isoliert sind und andere Bereiche, meistens die windabgewandten Bereiche, also in den Seiten oder am Rücken oder Ärmelrückseite, die dann aus luftigem Vlies bestehen, oder man zieht sich auch eine Gore-Tex-Jacke drüber, das geht natürlich auch, aber dann kann man halt frei wählen unterwegs. Ist es windiger, lasse ich die Gore-Tex-Jacke oder die winddichte Softshell auf jeden Fall außen an, ziehe aber eine Schicht darunter aus. Wenn es nicht so windig ist, kann ich auch einfach die äußerste Schicht einfach ablegen, in den Rucksack packen und das aber auch nicht zu spät. Also nicht erst, wenn man wirklich irgendwie am Ölen ist und der Schweiß runterläuft, sondern gleich, wenn man merkt, oh, ist es ein bisschen warm, stehen bleiben, zack, die Schicht ausziehen, weiterlaufen. Es ist, wirkt Wunder. Und ganz wichtig natürlich, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, ist natürlich die Kopfbedeckung. Okay? Also über den Kopf geht bekanntermaßen sehr viel Wärme verloren. Also da auch ruhig eine Mütze mitnehmen. Und auch hier der Tipp, nicht zu dick, weil man spitzt dann eben auch sehr schnell an der Birne.
Und vielleicht einfach nochmal auf alle Fälle eine Pausenschicht in den Rucksack stecken. Ne? Selbst wenn man jetzt gar nicht beim Losgehen so viel ablegt, weil es vielleicht doch frischer ist oder man hat doch nicht so viele Schichten oder verschiedene Sachen mit, dass man einfach in der Pause eine Chance hat, sich doch nochmal ein bisschen dicker anzuziehen oder winddichter.
Also, wenn man
oder
plant, Pausen zu machen außerhalb des Gasthofes, manchmal, viele kehren ja auch im Winter gerne ein, das ist ja auch was Schönes, das ist ja noch fast schöner als im Sommer, wo man sich sowieso auf jede Wiese hocken kann und ein Picknick mitnehmen kann. Wenn man also vorhat, vielleicht ein kleines Winterpicknick zu machen oder sich irgendwo hinzusetzen, dann auf jeden Fall eine Daunenjacke mitnehmen für die Pause. Und dazu auf jeden Fall auch eine Sitzunterlage. Sonst muss man nachher auf dem Rucksack sitzen. Das geht manchmal gut, manchmal aber auch weniger gut.
Also Isolation von unten eigentlich, wie man es beim Zelten auch hat, dass man guckt, dass es von unten her nicht zu kalt wird oder auch bei Füßen, ne, dass man weiß, man kann auch einen Moment vielleicht stehen, ohne dass einem sofort die Füße abfrieren, entsprechend die Socken mitnehmen, ne, zum Beispiel.
Genau, also bei Füßen ist natürlich schon so, wenn man jetzt nicht im Tiefschnee wandert und vielleicht auch so einen nassen Tiefschnee, der dann auch den ganzen Schuh durchweicht, dann wird es vielleicht doch ein bisschen kühler an den Füßen, aber in der Regel ist schon so dadurch, dass die Füße sich eben auch sehr stark bewegen während des Wanderns, gerade bei Schuhen, die jetzt nicht komplett steigeisenfest sind, werden die eigentlich auch meistens warm gehalten. Also man braucht jetzt nicht unbedingt reine Winterwanderschuhe, wenn man halt wirklich ein flottes Tempo anschlägt und es draußen ist vielleicht keine minus 20 Grad sind, sondern vielleicht nur irgendwie so minus 5. Dann reichen gute Trekkingschuhe, Winterwanderschuhe aus, wenn die eine Gore-Tex-Membran haben, also nicht durchnässen können und dicke Socken. Aber du hast es gerade angesprochen, die Kälte kommt von unten. Was ich empfehlen kann, ist eine andere Einlegesohle reinzutun. Also, wenn man im Winter unterwegs ist, ruhig eine etwas besser isolierende Einlage reinpacken. Die kriegt man in jedem Fachhandel oder Versender mit Merino-Auflage. Manche sind unten noch mit so einer Aluschicht versehen, die nochmal die Wärme zusätzlich reflektieren soll, die Kälte abhalten soll. Also da gibt es also einige Modelle und die funktionieren alle ganz gut. Also das bringt auf jeden Fall was. Ich habe das mittlerweile im Winter in vielen Schuhen drin, auch beim Fahrradfahren. Da kommt die Kälte ja auch gerne von unten, gerade wenn man so Klickpedalen noch hat. Da nochmal eine extra Lage reinpacken. Wenn das Volumen des Schuhs hergibt, kann man natürlich auch gerne auf die bereits vorhandene Einlegesohle reinpacken.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, man kann auch mit Trekkingstiefeln, mit denen man oder Trekkingschuhen, mit denen man im Sommer unterwegs ist, unterwegs sein, auch im Winter. Ich habe jetzt in den Test, in Heft 1, 25 kommt, ist wie dieser Podcast am 3.12. wird es veröffentlicht. Könnt ihr auch gerne am Kiosk gucken, liebe Hörende. Da hat der Frank, dein Kollege, Frank Wacker, einfach mal geguckt, welche 10 Winterstiefel taugen denn wirklich. Und der hat rausgefunden, dass es vielleicht doch der Winterstiefel sein muss, nämlich sobald es wirklich eisig wird, weil die einfach nochmal eine andere Sohle haben, ein griffigeres Profil.
Das ist richtig. Da reden wir nicht über die Kälte, sondern über den Grip. Und der ist natürlich bei Winterwanderschuhen deutlich besser. Da gibt es sogar Modelle, ist auch eines der besten in dem Test, die haben kleine Spikes integriert in die Sohlen. Damit sollte man in der Wohnung nicht übers Parkett laufen.
Ja, und vielleicht auch nicht einkaufen gehen im Kaufhaus und auch nicht im schon angesprochenen gemütlichen Gasthof über den Holzboden.
Wenn das kein Feinkostgeschäft ist mit Dielenboden, dann denke ich mir, der Boden bei Aldi oder Penny, der hält das schon aus, aber es hört sich auch komisch an. Also es ist dann ein ziemliches Geknarze. Es sind wirklich so ganz kleine Metallspikes und die sorgen jetzt nicht unbedingt für bessere Traktion bei Schnee, aber Schnee haben wir ja sowieso nur noch relativ selten, sondern vor allem auch so bei leicht vereisten Schichten. Ja. Und das haben wir ja auch in den vergangenen Wintern häufiger erlebt, dass es geregnet hat, manchmal in der Nacht oder am Vorabend und gegen Morgen ziehen dann die Temperaturen an und man hat dann so eine leichte Eisschicht auf den Wegen. Im Gebirge kommt es noch viel häufiger vor, dass da irgendwelche Steine überfroren sind und da bieten die Schuhe natürlich einen unschätzbaren Vorteil, weil sie einfach viel mehr Grip bieten und natürlich auch eine bessere Sohlenisolation. Also das Austauschen der Einlegesohle kann man sich dann in so einem Fall natürlich sparen, wenn man einen richtigen Winterwanderschuh hat. Der ist dann so gut isoliert von unten, wobei es da auch Unterschiede gibt. Also wir hatten einige Modelle dabei, die waren zwar insgesamt sehr warm und die waren noch sehr griffig, aber von der Bodenisolation...
Wenn man dann doch mal einen Moment steht, aus welchen Gründen auch immer, ne?
Du sagst es, wenn man steht, fällt es auf. Solange man geht, ist es in der Regel kein Problem. Wie gesagt, die Füße bewegen sich ordentlich. Ich war mal ganz verblüfft, ein kleiner Schwenk. Ich hätte mal eine Wintertour im Februar in Nordskandinavien gemacht, oberhalb des Polarkreises, auf Telemark-Skiern. Und diese Telemark-Skier haben anders als so die Abfahrtskier und die Tourenskier hier, die haben eine Bindung, so eine Telemark-Bindung heißt das. Das heißt, da bewegt sich der Fuß drin. Man nimmt also Schuhe mit, die nicht so aussehen wie Skistiefel, sondern die sehen eher aus wie Wanderstiefel. Die haben nur vorne so einen komischen Schnabel noch dran. Das ist
zum Einklicksen oder zum Einhaken.
Einklicksen in die Bindung, genau. Aber die rollen sozusagen ab. Das heißt, die sind flexibel. Die Zehen werden bewegt, die werden durchgewalkt während des Skifahrens. Und die waren wirklich, das waren Ledermodelle, die waren nicht viel dicker als ein normaler Laufschuh, wo ich dachte, um Gottes Willen, da oben wären es minus 30 Grad. Ich werde mir die Füße abfrieren. Ich habe schon auch dicke Socken eingepackt. Und sowohl mein Kollege, der dabei war, als auch ich, wir hatten nie kalte Füße. Wir hatten tatsächlich bis zu minus 28 Grad gehabt und waren den ganzen Tag damit unterwegs. Einfach, weil die Füße die ganze Zeit in Bewegung waren und immer wieder diese Knickbewegung gemacht haben. Ich kann mich erinnern, dass ich in Bergschuhen, in steigeisenfesten Bergschuhen in den Alpen und auch in Skischuhen schon bei minus 5, 6 Grad kalte Füße gekriegt habe. Einfach, obwohl die ja richtig dick isoliert sind zum Teil, gell?
Ja.
Aber einfach, weil die Füße nicht durchgewalkt werden. Die stehen da unten drin und die Sohle ist brettsteif und da passiert nichts und dann werden die Füße kalt. Aber solange man die Füße bewegt, wird es zumindest von unten relativ, sind sie von unten relativ gut geschützt gegen Kälte.
Jetzt hätte ich gerade gedacht, naja gut, wenn es so richtig trocken kalt ist, dann hast du eben auch die Durchnässung nicht, aber ein bisschen schwitzen tut mir schon. Und wie du sagst, man hat ja auch keine Durchnässung in richtig bombenfesten Skistiefeln und trotzdem vielleicht kalte Füße. Also wirklich die Bewegung sein, ne, die man da ständig ausführt, die das doch irgendwie erwärmt. Was ist denn nett, unterwegs dabei zu haben, sozusagen nice to have. Man braucht es vielleicht nicht beim Wandern, aber es ist einfach unheimlich schön, wenn man im Winter draußen ist und hat das dabei. Fallen dir da irgendwelche Gadgets oder Dinge oder Sachen ein, die du gerne mitnimmst, damit du es dir einfach ein bisschen gemütlich machst?
Ja, was ich schon erwähnt habe, natürlich das Wichtigste ist wirklich, ich vergesse es leider auch manchmal, ist wirklich so eine Sitzunterlage. Ich meine, die Dinger kosten irgendwie 5 €, kriegt man überall. Man kann auch eine alte Isomatte nehmen, die man nicht mehr braucht, also so eine feste, nicht so eine aufblasbare, dann ein Stück abschneiden und das nehmen, einfach damit man sich einfach mal irgendwo auch hinsetzen kann und so ein bisschen die Idylle auch genießen kann im Sitzen. Super praktisch und dann auf jeden Fall Thermoskanne. Also auch auf Tagestouren, es tut einfach gut, man kriegt Durst und man trinkt eigentlich im Winter viel zu wenig. Du hast es gerade schon gesagt, die Luft ist sehr trocken im Winter. Je kühler die Luft ist, desto weniger Feuchtigkeit kann sie halten. Also sie ist trocken. Man muss eigentlich mindestens so viel trinken wie im Sommer. Nur hat man darauf natürlich überhaupt keine Lust, eiskaltes Wasser. Und wenn das Wasser im Rucksack ist eiskalt, wenn es halt frostig ist draußen zu trinken, das macht keinen Spaß, schmeckt in der Regel auch nicht so wahnsinnig prickelnd. Und da einfach eine Thermoskanne dabei zu haben, ein Tipp noch, ich würde das nicht zu heiß machen, weil sonst kriegt man einfach viel zu wenig runter, weil man dauernd nur pustet und schlürft, sondern einfach kochendes Wasser, Tee aufgießen und dann vielleicht ein bisschen Platz lassen, dass man noch ein bisschen Kaltes dazu machen kann. Gut, die Thermoskanne hält das trotzdem dann so bei 70 Grad, das ist dann perfekt, dann kann man unterwegs auch was Warmes trinken.
Ja, also das sind schon mal 2 gute Tipps. Vor allem, ich denke auch, es kann ja doch sein, man verknuxelt sich irgendwie den Fuß unterwegs und muss einen Moment draußen ausharren. Da ist man, glaube ich, dann auch einfach unheimlich froh, wenn man einen warmen Tee hat. Eine warme Sitzunterlage ist dann natürlich auch super. Aber einfach, dass man, falls man in so eine Situation kommt, wo man gezwungenermaßen länger an einem Ort steht oder es kommt plötzlich doch ein Wind auf oder ein bisschen Unwetter und dann kann man eine Schutzhütte unterkriechen und da wird man natürlich sehr, sehr dankbar sein, wenn man so einen warmen Schutz
Tee dabei hat. Das hat ja auch was Heimeliges, nicht? Wenn man sich irgendwo hinsetzt, wie du schon sagst, im Idealfall natürlich eine Schutzhütte oder irgendwas oder je nachdem, wo man unterwegs ist. Im Mittelgebirge gibt es ja auch viele Felslandschaften. Finde ich immer ganz schön, ist nett anzusehen und man hat hier und da vielleicht auch mal so ein Felsdach, wo man sich vielleicht runterhocken kann. Ein bisschen windgeschützt ist man da auch und sich dann einfach mal hinzusetzen. Es ist ja auch, wenn Schnee liegt, vor allem dann wunderbar ruhig die Stille zu genießen. Und da das machst du halt nicht einfach so. Wenn du aber einen Tee dabei hast, dann hast du einen Grund mehr, dich da hinzusetzen. Ja. Und wenn du dann vielleicht noch ein paar Riegel hast oder irgendwas. Ich
wollte gerade sagen, noch einen Keks oder ein Stück Schokolade dazu.
Keks, ja. Oder was es eben auch gibt, das finde ich auch sehr praktisch. Das sind quasi Thermoskannen, die nicht hoch und schlank sind, sondern eher gedrungen, dick und haben auch einen dicken Deckel und die eignen sich dann eben auch für Suppe. Und dafür sind die eigentlich auch gemacht. Das sind quasi so Food-Container, werden sie auch genannt. Gibt es von allen möglichen Marken, sind nicht teuer und sind eigentlich perfekt, um dann von zu Hause irgendwie eine heiße Suppe mitzunehmen. Hat man gleich noch eine kleine Vesper dabei, weil ein kaltes Brot mit gefrorenem Käse oder so ist jetzt vielleicht auch nicht so das Wahre, wenn man draußen ist.
Ja, aber das ist ja eine schöne Idee. Und gerade für die Leute, die sagen, der olle Tee mag ich eh nicht, warum nicht dann mal ein Süppchen mitnehmen?
Ja, das und die Dinger, ja, ich meine, die kosten
von 30 Euro. Das ist wirklich ein sämiger Eintopf im Prinzip sein.
Was man halt hat, oder so vom Vorabend. Draußen, ne? Wenn man vom Vorabend was übrig hat, wo man weiß, hey, Sonntag gehe ich wandern, macht man Samstagabend, kocht man zu Hause eine Suppe, macht ein bisschen mehr, nimmt die am nächsten Tag mit. Und diese Behälter, die kosten vielleicht 30, 40 Euro, halten ein Leben lang aus Edelstahl, innen wie außen, kann man in die Spülmaschine stellen. Löffel nicht vergessen.
Löffel nicht vergessen, das ist wichtig. Obwohl, ein dünnes Süppchen könnte man dann vielleicht auch aus dem Deckel, aber ich glaube, das ist mit Löffel ist trotz allem angenehmer. Da muss man die Nudeln nicht einzeln rausfischen. Also, das klingt doch nach einem wirklich guten Tipp.
Da sind natürlich dann die Winterwanderstiefel, die der Frank getestet hat, dann auch genau richtig, weil wenn man stehen bleibt, wird es mit Trekkingschuhen nämlich ganz schön kalt. Also auch nicht nur, auch wenn man sitzen bleibt, nicht? Und außerdem sind die auch gar nicht so schlecht, wenn dann die Weihnachtsmarktzeit wieder anfängt, gell? Dann kann man auch damit wunderbar am Glühweinstand stehen, ohne dass einem die Füße abfrieren. Also es macht schon auch Sinn, sich Winterwanderschuhe zuzulegen, zumindest wenn man zu denjenigen gehört, die es gut finden, auch bei Kälte unterwegs zu sein.
Die das auch wirklich nutzen. Ne? Also
macht ja auch Spaß.
Für einmal ausprobieren, eine halbe Stunde, ist die Frage, ob man es braucht. Aber wenn man wirklich öfters rausgeht, ich denke, da hat man einfach nochmal doppelt viel Spaß an der richtigen Fußausrüstung dann auch. Brauche ich denn ein spezielles Training, apropos mehr als einmal kurz eine halbe Stunde raus, wenn ich im Winter unterwegs sein will? Muss ich da mich anders auf eine Tour vorbereiten?
Es kommt drauf an, was man vorhat. Also wenn man jetzt vorhat, im Winter vielleicht auch irgendwie in die Matterhorn-Nordfahrt zu gehen, dann würde ich sagen, sollte man was tun vorher.
Das muss man auch im Sommer trainieren, würde ich
sagen. Aber ansonsten, wenn man einfach nur wandern geht, braucht man ja kein Training unbedingt. Ja. Also man sollte sich die Etappen natürlich so so legen und die Etappen auch die Länge und den Schwierigkeitsgrad so wählen, dass man damit eben nicht überfordert ist. Aber das macht man ja im Sommer ganz genauso wie im Winter.
Man sollte jetzt nicht im Winter damit anfangen. Ja, was man nicht unterschätzen sollte, finde ich, wenn man dann doch mal durch tieferen Schnee geht. Weil das zieht echt Energie ohne Ende. Ich bin da auch mal mit einer Bekannten unterwegs gewesen. Wir sind eigentlich so schon fit gewesen. Und uns ist fast echt die Energie ausgegangen, weil wir unheimlich viel durch tiefen Schnee gestapft sind. Wir waren beide dann irgendwann so richtig verblüfft, weil es hat uns wirklich so richtig den Stecker gezogen. So die letzten paar Meter bis zurück, wo wir gestartet sind, das war dann echt nicht ebene Fläche, aber freier Weg, aber ein bisschen aufwärts. Wir haben echt gedacht, wir schaffen dieses Hügelchen nicht mehr. Also das war unglaublich.
Das liegt ja auch daran, dass der Körper auch Energie aufwenden muss, um eben gegen die Kälte noch anzukämpfen. Man atmet mehr auch kalte Luft ein. Da übrigens kann ich auch noch was empfehlen. Das sind so Halstücher, also so Neckgear-Warmer werden sie auch manchmal genannt. So Schläuche, so ein Schlauchtuch sozusagen. Die gibt es ja für den Sommer auch. Da kann man sie als Stirnband irgendwie zusammenfalten oder irgendwie zusammenwursteln, dass sie dann aussehen wie eine schlechte Mütze. Aber die gibt es auch in weich und sehr luftig und wollig warm. Am besten ausprobieren. Manche sind sehr dicht, durch die kann man nicht durchatmen. Finde ich jetzt persönlich eher unpraktisch, weil dann nicht jeder kann genug Luft durch die Nase einziehen, schon gar nicht im Winter, wenn es dann vielleicht doch eher läuft. Ich würde eine nehmen, die so ein bisschen luftiger ist, die ein bisschen offenporiger ist, die man sich dann tatsächlich bis über die Nase rüberziehen kann, gerade wenn man eisigen Wind hat und man kann dann trotzdem noch genug atmen, also man kriegt noch genug Luft dadurch und kann damit dann eben ja einfach weiter wandern und das Ding einfach über der Nase lassen. Hält die Nase warm und hält die Atemwege halt von dieser kalten Luft fern.
Ist auch beim Radfahren ganz praktisch, ne, wo man vielleicht beim Radfahren habe ich das nur, also unter 0 Grad schnaufen muss eben, gerade dann atmet man vielleicht auch noch tiefer, als wenn man nur wandert und das merkt man, das beißt einem dann so richtig in die Lunge, ne, wenn das zu kalt ist.
Also, es ist erwiesenermaßen auch nicht gut für die Bronchien, habe ich neulich gelesen.
Also auch da lohnt sich es einfach nochmal, entweder einen Teil mehr mitzunehmen oder zu gucken, kann ich da auch durchatmen.
Es gibt nicht viele, durch die man gut durchatmen kann. Deswegen gebe ich mal einen Tipp. Also von Woolpower gibt es tatsächlich einen Teil, das wirklich richtig gut funktioniert. Und auch von PAC, also PAC ist eine deutsche Marke. Die stellen übrigens auch noch in Deutschland her. Die beiden eignen sich tatsächlich zum Durchatmen. Andere kenne ich jetzt nicht. Gibt sicherlich auch noch weitere andere. Aber bevor man da lange sucht, vielleicht einfach mal nach den beiden gucken. Die funktionieren super.
Wir haben es vorhin ja schon mal angeschnitten, so dass man verschiedene Kleidungsstücke in verschiedenen Dicken mitnimmt. Das ist ja als Zwiebelprinzip schon ewig bekannt. Das gilt demnach auch nach deinen Erkenntnissen immer noch. Oder gibt es da irgendwie eine neue Idee, wie man das Zwiebelprinzip vielleicht ersetzen kann durch eine Jacke, die... Warum an sich auch? Schon mehr ist. Ja, hätte ja sein können,
man weiß. Funktioniert super, hat sich bewährt. Und wie gesagt, man kann mit vielen dünnen Schichten hat man eben den Vorteil, dass man viel flexibler auf Temperaturschwankungen reagieren kann. Das macht also da keinen Sinn. Und man kann es natürlich auch vielseitiger einsetzen. Dünnes Vlies kann ich auch im Sommer einziehen. Wenn ich mir so eine wahnsinnig dicke, warme Jacke kaufe, die kann ich eben auch nur im Winter irgendwie gebrauchen.
Ja, das ist wohl wahr.
Von daher ist es auch nachhaltiger, dann einfach ein paar dünnere Schichten und schon auch beim Kauf im Sommer darauf zu achten, hey, funktioniert das vielleicht auch im Winter? Kann ich das irgendwie kombinieren? Passt es zu den anderen größenmäßig, von der Farbe vielleicht auch. Kann ja auch nicht unentscheidend sein, wenn man dann vielleicht nochmal einkehren möchte und dann nicht wie ein Papagei rumläuft.
Und wenn es um warme Schichten geht, da mag ich auch noch auch wieder auf das Heft 1.25 hinweisen. Da hast du nämlich, Boris, auch verschiedene Baselayer untersucht, also lange Unterwäsche, wie man das auch auf Deutsch sagen könnte, und hast ein paar Sachen dazu gepackt. Von der Kuscheldecke bis zum Pausendaunenrock habe ich mir mal so lapidar notiert, wie man sich dann einfach auch nochmal ein bisschen wärmer machen kann. Ist ja auch nochmal eine Schicht extra.
Ja, also wir haben da für den Test einige Produkte ausgewählt, die neu sind, aber auch auf bereits im Test schon mal befindliche Produkte zurückgegriffen, die immer noch erhältlich sind und einfach mal so eine Art Best-of gemacht, so Best-of Wärmebooster, sage ich jetzt mal. Das fängt natürlich mit der Unterwäsche an. Da haben wir auch ein paar sehr spannende Neuheiten dabei gehabt. Zum einen kommt sogar ohne Wolle aus und funktioniert wirklich ganz fantastisch und wärmt. Das habe ich jetzt gerade frühmorgens immer an, wenn ich zur Arbeit radle. Ist wirklich wunderbar warm, aber wenn man Gas gibt und dann droht zu überhitzen, dann fängt es dann plötzlich an zu kühlen. Also es ist wirklich perfekt und das ist wirklich nicht gleich, das kommt auch noch dazu. Also dass das reines Kunstfaserhemd eher selten ist. Ja, es sind tolle Sachen dabei und dazu eben auch noch Winterjacken, also Winter-Softshells, also eben die besagten, die dann eben noch so Isolationskammern auf der Brust meistens haben, sind auch ein paar sehr spannende Sachen dabei. Viele sind eben auch nicht so dick, also die meisten sogar von denen sind so konzipiert, dass man sie auch wunderbar auf Bergtour im Sommer noch tragen kann. Also jetzt nicht bei 25 Grad, aber wenn es irgendwie so, wenn man in die Berge geht, dann ist es ja oberhalb von 2.000, 3.000 Metern, wird es ja auch schnell etwas kühler, sind die perfekt, also gute Sache.
Also so echte Multitalente, die man auf längeren Touren schön mal mitnehmen kann, wo es einfach sinnvoll ist, die wahrscheinlich auch nicht so dick auftragen, dass man es dann beim Bergaufgehen direkt bereut, dass man sie mitgenommen hat, sondern wo man sich dann eben oben in der Pausensituation freut, dass man einfach nochmal was hat, wo man sich ein bisschen reinmuggeln kann.
Ja, und dann hast du ja noch angesprochen, dieses Zubehör, da haben wir noch einige sehr nützliche Gadgets, das ist wirklich praktisch, dieser Kuschelrock hast du es, glaube ich, genannt gerade, gell? Das ist so ein Überrock, den man sich dann eben auch in Pausen wunderbar anziehen kann. Gibt es als Rock für Frauen und für Männer gibt es auch die entsprechenden Shorts, die gehen dann halt so bis zum Knie ungefähr, haben einen seitlichen Reißverschluss, mit dem man dann das ganze Teil komplett seitlich öffnen kann, sodass man nicht die Schuhe ausziehen muss. Das heißt, man steigt dann nicht rein, sondern man schlingt es um, zippt es zu und hat dann einfach warme Oberschenkel, warmen Po und das ist schon sehr angenehm.
Kann sich damit auch setzen, ne? Also dann können wir sich theoretisch auch das Sitzkissen oder so sparen für die Pause. Also nicht ganz.
Das nicht, weil das ist ja eine Isolationsfüllung, die dann auch schnell platt gedrückt wird. Ja. Und also Sitzkissen, wie gesagt, ist wirklich mit sehr wenig Aufwand, sehr wenig Geld kann man da sehr viel erreichen. Das ist schon perfekt.
Wird wahrscheinlich keinen Modepreis gewinnen, wenn man gerade diese Downshorts anzieht. Ne? Also da sieht man schon, das sieht schon ein bisschen ulkig aus, wenn man die anhat, aber das ist einem im Zweifelsfall dann ja auch egal. Hauptsache es ist warm.
Die Farben sind recht unauffällig und wenn die jetzt nicht viel zu weit gewählt werden, sehen sie jetzt so schlecht auch nicht aus. Also es ist jetzt farblich irgendwie halbwegs passt. Die Röcke sehen sogar ganz nett aus. Die haben eine schöne Steppung, gibt es in verschiedenen Farben. Ja, also lohnt sich durchaus. Die eine Hose wird sogar tatsächlich nicht als Pausenhose verkauft, sondern als Überhose für Skitourengeher, die damit oben nicht nur auf dem Gipfel dann ihr Päuschen vollbringen und sich warm halten können, sondern die dann auch anlassen, wenn sie dann ins Tal fahren, weil dann eben der kalte Fahrtwind dann doch ordentlich auskühlen kann und da sorgt dann so eine Hose, gerade wenn die Sonne dann vielleicht schon weggegangen ist, dann doch nochmal für die extra Portion Wärme.
Naja, ich erinnerte mich nur an einen Test, ein Schuhtest war das, glaube ich, wo wir mal zusammen unterwegs waren. Der Frank hatte so eine Daunenhose mit, die, glaube ich, aber auch eine ausgewählte Farbe hatte. Und also das
ich glaube, es war Neonfarben.
Das war dann schon kurz so, wo man gedacht hat, ja, es ist bestimmt warm, aber direkt sehen lassen möchte ich mich damit nicht. Aber so wie es sich bei dir anhört, hat sich da ja einiges getan.
Da hat sich einiges getan und man kann ja auch entsprechende Farben wählen.
Ja, ja. Aber das war nur so, hatte ich nur so vor Augen, dachte so, ja, das ist bestimmt total gut, aber die Farbe ist halt auch ein bisschen arg. Aber okay, man wird auch sein Modell finden mit einer Farbe, die einem tut und dann passt das auch.
Und wir sehen auch wirklich nicht schlecht aus, finde ich. Also was man kann sich drin sehen lassen.
Alles
zumindest
klar.
In den Modellen, die wir getestet haben und die wir vorstellen.
Alles klar, also kein Modeschock, man kann das gut anziehen. Mhm. Genau für die Pausen, wir haben es ja vorhin auch schon mal angeschnitten, dass da nochmal so eine Extrajacke gut ist. In der 1224 habt ihr auch Down- und Kunstfaserjacken gehabt, sozusagen Isolationsjacken. Ja. Einfach kurz vorgestellt, falls jemand nochmal ein Heft zurückspringen will. Kann er da einfach nochmal reingucken, kriegt dann eine super Übersicht über den Markt und findet wahrscheinlich auch das Modell, das für die nächste Tour unheimlich gut taugt.
Nicht nur für die Tour, also viele Dinger, die sind ja auch nicht so wahnsinnig günstig jetzt. Ich meine, es gibt auch einige, die jetzt nicht so viel Geld kosten, aber die kann man ja auch super im Alltag anziehen. Also mit dieser feinen Steppung, die sehen ja auch klasse aus.
Also würdest du auch so für die City empfehlen sozusagen?
Ja, solange man damit nicht in die Oper geht, ist das, glaube ich, in Ordnung.
Okay. Ja. Also heute auch exklusiv noch ein paar Modetipps von Boris Knicker. Das ist wunderbar. Kriegt man ganz nebenher auch noch, ne? Wunderschön. Jetzt haben wir schon ein ganz großes Spektrum an Zeugs und was man braucht und was taugt und was nicht taugt, abgehandelt. Trotzdem magst du mir noch mal kurz zusammenfassen, was Winterwanderstiefel wirklich können müssen. Und das Thema mit den Spikes fand ich auch ganz interessant, weil wann setze ich die wirklich ein? Gut, wenn es gefroren ist, aber ich weiß ja vorher nicht, ob es friert. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, Mensch, da solltest du auf alle Fälle Schuhe mit Spikes dabei haben?
Also die Schuhe mit Spikes sind sicherlich interessant für Leute, die regelmäßig rausgehen, regelmäßig im Winter rausgehen, häufiger unterwegs sind, vielleicht sogar in der bergigen Region wohnen, wo es halt einfach öfter frostig kalt ist, nicht? Ist aber jetzt nicht so, dass die wahnsinnig stören, wenn man halt auf wärmerem Boden unterwegs ist. Also außer Parkett funktioniert da alles. Auf Asphalt hört sich's halt ein bisschen kernig an. Man merkt, dass da ein bisschen Metall unterm Schuh ist, aber ja. Da muss man
aber man rutscht damit dann nicht auch wieder?
Nein, man rutscht damit gar nicht. Die funktionierende Masse
ist ganz genauso. Die sind so verteilt, dass
das sind auch nicht so viele. Das sind, glaube ich, 10 Spikes pro Schuh. Und die gucken ja auch nur so 2-3 Millimeter raus. Also man kann damit auch ganz normal im Matsch unterwegs sein. Aber es gibt ja auch andere, die ohne Metall auskommen. Das sind dann eher so kleinere Schichten aus Stoff und Keramikpartikeln, die dann eben auch bremsend wirken. Das ist eine feine Sache. Und das Profil selbst macht es natürlich auch. Also die meisten Winterwanderschuhe haben ein anderes Profil als Sommerwanderschuhe und damit ist man also sowohl im Matsch als auch im Schnee ganz gut gerüstet. Was man aber sonst als Alternative machen kann, wenn man jetzt sagt, naja gut, wenn es jetzt wirklich so garstig ist, gehe ich nicht unbedingt raus. Es gibt auch so Spikes zum Drunterschnallen unter normale Schuhe. Also das wäre dann die Notlösung. Dass man sagt, wer keine Winterschuhe braucht und seine Trekkingstiefel gerne einsetzt zum Wandern, auch im Winter, der kann dann eben bei entsprechenden Verhältnissen, so Schneeketten werden sie auch genannt, für die Schuhe umschnallen. Damit ist man dann eigentlich auch ganz gut unterwegs.
Ja, die Trekkingstiefel, wie gesagt, isolieren nicht so schön. Ne? Also muss man schon abwägen, wie viel bin ich wirklich draußen unterwegs, wie weit ist meine Tour, brauche ich jetzt super isolierende Schuhe, werde ich viele Pausen haben? Das sind so Aspekte, die man sich dann vorher überlegen sollte.
Absolut.
Ja, aber da gibt der Test auch eine ganz gute Handreichung, wo man sich einfach mal so ein bisschen querbeet über den Markt informieren kann. Was ist denn jetzt dann doch der Winterwanderstiefel für mich? Also ich glaube, da kriegt man genug Tipps, um sich da entscheiden zu können. Brauche ich es nicht? Und wenn ja, welche Sorte kommt für mich am ehesten in Frage?
Also wenn man einen Winterurlaub plant, sagt, okay, mach jetzt mal irgendwie eine Woche Allgäu und man ist kein Skifahrer, sondern geht da eben ganz ausgesprochen Winterwandern mit Schneeschuhen vielleicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, zu so einem Schuh zu greifen, weil da hat man wirklich ja jeden Tag dann eben auch den Schnee und die Kälte. Und gerade in Kombination mit Schneeschuhen funktionieren die auch super. Nicht wegen des Grips, der bietet ja dann der Schneeschuh, aber auf dem Schneeschuh selber wird es dann auch sehr schnell kalt, weil mit den Dingern ist man ja, sonst bräuchte man sie ja nicht, vor allem im Tiefschnee unterwegs und der geht natürlich auch über das Verdeck auf den Schuh drauf und bedeckt den Schuh dann mit Schnee. Das wird dann im Trekkingschuh vielleicht dann doch ein bisschen kühl. Also für jeden, der sagt, er geht vielleicht mal hier irgendwie vor der eigenen Haustür irgendwo im Mittelgebirge mal einen Tag wandern, da kann man sich überlegen, ob das nötig ist, aber wenn man wirklich Urlaub plant oder so eine Woche lang Winter wandern möchte oder so, ist es auf jeden Fall eine richtig feine Sache, einen Winterwanderschuh zu haben.
Ja, man tut sich ja auch keinen Gefallen, wenn man dann die Hälfte vom Urlaub keinen Spaß hat, weil man einfach kalte Füße hat, muss man auch ganz klar sagen, dann doch lieber das richtige Equipment nehmen. Jetzt haben wir hauptsächlich über Tagestouren gesprochen. Es gibt ja aber auch Hardcore-Menschen wie dich auch, die auch mal auf eine größere Tour im Winter gehen, vielleicht auch mal mit dem Zelt. Hast du so 3-4 knackige Tipps für Leute, die gerne mal Winter campen wollen? Was sollten die beachten? Was unbedingt mitnehmen?
Das auf 3-4 Tipps zu beschränken, ist vielleicht nicht so einfach. Also fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Die Bekleidung haben wir ja eigentlich schon. Die unterscheidet sich jetzt nicht von der Bekleidung, die der Tageswanderer einsetzt. Wichtig ist wirklich, eine Isomatte mitzunehmen, die wirklich warm genug ist, auch auf Schnee genug isoliert. Also ich hatte das gerade neulich gehabt. Das war keine Wintertour, aber es wurde eine, weil es nämlich überraschenderweise schon, ich glaube, es war Oktober noch, geschneit hat in den Alpen und wir wollten da zelten nachts und ich hatte nur eine sehr dünne Matte dabei, eine Sommermatte, weil ich sehr auf das Gewicht geachtet habe und es war zwar kein Schneeboden, aber es war da lag Schnee drauf, den haben wir mit den Füßen noch wegstreichen können, es war ziemlich dünn, da war dann Wiese drunter mit so ein paar Schneeresten, aber ich habe wirklich die ganze Nacht kein Auge zugemacht, weil es so kalt von unten war und es war eine 6 cm hohe Isomatte. Die aber innen eben nicht stark isoliert war. Ja. Nicht? Die war nicht dafür ausgelegt. Und obwohl der Schlafsack eigentlich überdimensioniert war, war mir kalt. Also Isomatte, das zeigen auch, haben auch Tests der EMPA gezeigt, also der Eidgenössischen Materialprüfanstalt in der Schweiz. vor vielen Jahren schon, dass eine Isomatte wirklich wichtiger ist als noch der Schlafsack. Das habe ich da am eigenen Leib auch gemerkt. Also das ist wirklich das A und O, dass man da ein Modell mitnimmt, was wirklich auch dann für den Temperaturbereich dann auch geeignet ist. Auch da haben wir im Sommer schon mal einen Test gehabt, kann man dann auch nachlesen, welche Modelle das sind. Das ist das Wichtigste. Würde ich sagen,
gut, das überhaupt trifft eigentlich wieder genau zu dem, was wir vorhin schon hatten. Isolation von unten, Sitzunterlage, ja, ne? Vielleicht eine dickere Sohle, auch wieder Isolation von unten. Also das setzt sich beim Wintercampen eigentlich gerade fort.
Genau, und dass man natürlich einen warmen Schlafsack mitnimmt, okay, das braucht man jetzt nicht zu erwähnen eigentlich.
Sturmfestes Zelt oder ein stabiles Zelt.
Ja, also beim Zelt würde ich darauf achten, dass es groß genug ist, weil was man schnell unterschätzt, wenn man im Sommer mit dem Modell gut auskommt zu zweit, heißt das nicht, dass man im Winter damit auch auskommt. Erstmal ist man viel länger drin, weil es ja viel früher dunkel wird. Man ist meistens dann schon um 5 im Zelt und hat dann irgendwie 4-5 Stunden, die man dann da drin verbringt. Da ist ein bisschen Platz schon gar nicht so schlecht und man hat viel dickere Sachen an, die ja viel bauschiger sind. Die Schlafsäcke sind dicker, die Isomatten sind höher. Da wird es dann schnell plötzlich eng, wo es im Sommer noch genug Platz gab.
Auch gerade, wenn man doch ein paar Schichten ablegt, irgendwo muss man das Zeug dann ja auch hinräumen. Man will ja auch nicht alles nur press wieder in den Rucksack stopfen.
Außerdem die Apsis, also die der Vorraum. Der Vorraum sollte auch nicht zu klein sein, weil sich draußen, ich meine, es heißt aber nie im Zelt kochen, ist auch richtig. Ich mache es trotzdem. In der Apsis geht wunderbar. Nein, in der Apsis geht das wunderbar. Man muss auf jeden Fall richtig, also es muss halt durchziehen. Es reicht nicht, irgendwo einen Spalt irgendwo aufzulassen und zu sagen, ach, da kann ja Luft reinkommen. Kommt aber vielleicht gar nicht. Also wenn man so ein bisschen Durchzug macht in der Apsis, kann man auch da mit Vorsicht natürlich, ganz klar, kochen und dazu sollte sie aber entsprechend groß genug sein, sonst steht nachher das Zelt in Flammen. Also genug Abstand zu den Stoffwänden sollte man auf jeden Fall haben und dann braucht man eben auch ein Zelt, was eben diese großen Vorräume mitbringt.
Und was ich aus leidvoller Erfahrung noch beisteuern kann, wenn man im Winter mit Gas kocht, sollte man auch darauf achten, dass man Gas nimmt, das auch bei tieferen Temperaturen noch gasförmig bleibt und nicht flüssig wird. Weil ich stand auch schon mal im Wald im Winter und da konnte man aus der Gaskartusche das Gas richtig rausgießen. Das ist wirklich flüssig geworden. Und das ist dann auch wirklich gar kein Spaß, wenn man das als einzige Wärmequelle hat, der warme Tee ist aufgeschlabbert. Man ist mehr oder weniger darauf angewiesen, jetzt was Warmes zu produzieren. Und es geht nicht, weil man das falsche Gas mit hat.
Das gilt ja auch für Tageswanderer, die vielleicht einen Kocher mitnehmen wollen, weil sie sich einen frischen Kaffee aufbrühen möchten. Einfach darauf achten, was für Mischungsverhältnis in der Kartusche drinsteckt. Wenn das nur Butan ist, zum Beispiel diese blauen Kartuschen, die sehr verbreitet sind, das sind meistens reine Butan-Kartuschen. Und Butan wird halt bei 0 Grad flüssig oder bleibt bei 0 Grad flüssig. Es ist ja flüssig drin, aber es hat dann keinen Drang mehr, gasförmig zu werden, wenn es draußen 0 Grad oder kälter ist. Es bleibt einfach flüssig. Das heißt, es ist kein Druck da, es kommt nichts raus. Propan hat einen Verdampfungspunkt von 42 Grad minus. Da ist man schon wesentlich besser aufgestellt. Nur reine Propan-Kartuschen dürfen nicht verkauft werden als Einwegmodell für den Campingbereich. Das heißt, es dürfen maximal 30% Propan sein. Aber das reicht dann auch aus. Ja, also dadurch dieser Propan-Butan-Mix ist perfekt. Da kann man bis minus 20, minus 25 Grad, kommt man damit gut klar. Es gibt sogar nur vom Primus reine Wintergaskartuschen. Die haben in der Kartusche noch ein gefaltetes Papier drin. Klingt profan, ist es auch, hat aber eine tolle Wirkung. Dieses Papier bildet eine größere Verdunstungsoberfläche der Flüssigkeit, also des flüssigen Gases da drin. Das heißt, das Gas, das Flüssiggas wird auch dann dampfförmig, also gasförmig, wenn es schon sehr grenzwertig kalt ist. Das heißt, der Druck ist da noch höher. Das sind diese braunfarbenen Kartuschen von Primus, kann ich nur empfehlen, wenn man wirklich bei strengen Minusgraden unterwegs ist, also sagen wir unter minus 10 Grad, lohnt sich die Investition. Die sind deutlich teurer, aber sie sind eben auch deutlich besser. Und bevor man da nachher eine kalte Suppe essen muss, gibt man 3
oder
Euro
gar keine, aus, weil man nur Eisklötzchen hat. Also dann doch lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und eine gescheite Kartusche mitnehmen, die eben auch im Winter durchhält. Ne?
Und Essen ist halt auch tatsächlich sehr wichtig, wenn man warm bleiben möchte. Das gilt natürlich nicht nur für Trekkingtouren mit Zeltübernachtung, da ganz besonders, wenn man ja dann den ganzen Tag 24 Stunden draußen ist. Aber auch, wenn man halt irgendwie auf eine längere Tageswanderung aufbricht und es sind draußen minus 10 Grad, mit leerem Magen losgehen, ist jetzt eher nur eine semi-gute Idee. Also gerne etwas mehr futtern morgens und auch genug mitnehmen für die Pause.
Ich wollte gerade sagen, da muss man sich auch nochmal anders ausrüsten, auch wenn man mehrere Tage unterwegs ist, dass man einfach dran denkt, ich verbrenne ein bisschen mehr, also ich nehme ein bisschen mehr mit.
Man verbrennt deutlich mehr sogar, wenn es richtig kalt ist.
Sollte man sich einfach vor Augen halten, dass das einfach so ist. Jetzt haben wir, finde ich, wunderschönen Rundumschlag. Du hast auch was für die Hardcore-Leute, die vielleicht wirklich im Winter losziehen wollen, mit Zelt schon beigesteuert. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage, Boris. Was machst du denn in diesem Winter 24, 25? Hast du irgendwas besonders Schickes vor?
Besonders schick vielleicht schon, besonders aufregend nicht. Diesmal geht es nicht in die Berge, sondern in die Gegenrichtung. Ich war noch nie in der Ostsee. Und hab die. Ja, und das wird dieses Mal Rügen werden. Die Insel kenne ich nicht und das heißt, ich dachte, ich gucke mir mal Rügen an. Wir sind da eh in der Nähe, weil wir Verwandte besuchen und da lohnt es sich dann schon mal da auf diese Insel, dachte ich mir. Soll ja schön sein. Kaspar David Friedrich war ja auch schon da, hat ja alles mitgemalt. Vielleicht bleibt noch was zu fotografieren. aber auf jeden Fall kann man da auch wunderschön wandern. Da gibt es ja tolle Wege auch und auf jeden Fall wird es wahrscheinlich auch schön zornig, windig, also
die Chancen hast du garantiert, ja. Und es gibt ja auch diesen schönen Buchenurwald, der ist gerade an diesen Steilklippen. Das ist
genau, an den dachte ich gerade. Ich kenne ihn nur von Bildern, aber ich glaube, das kann ganz hübsch sein und da werde ich mir auch warme Sachen mitnehmen, weil erfahrungsgemäß zieht es ja in der See dann doch etwas mehr.
Ja, da kannst du das Zwiebelprinzip nochmal voll ausloten. Ich glaube, das ist da echt nötig. Auch vielleicht was Winddichtes, vielleicht auch was Wasserdichtes, ne? Je nachdem, ob es da stark regnet oder nicht. Ich war nur im Sommer da, da war es natürlich total lauschig. Da hatte ich es nicht nötig, mich so zwiebelig anzuziehen. Aber es ist wirklich schön. Also ich kann es nur empfehlen.
Gut, da bin ich ja gespannt. Und
ja, vielleicht berichtest du uns ja. Vielleicht ist es das nächste Mal, wenn ich dich frage, was war dein eisigster Moment, Boris, dass du sagst, oh, auf Rügen habe ich so gefroren, weil.
Nur Winterkämpfen ist da, glaube ich, schwierig.
Ja, das könnte schwierig werden. Obwohl Campingplätze, da gibt es vielleicht auch welche, wo du
im Winter zelten könntest. Nee, ich meine eher
Wildzelten. Aber Wildzelten, das wird, glaube ich, auch sehr schwierig.
Ja.
Da finden sie dich, glaube ich, zu schnell.
Okay.
Nee, aber genieß die Zeit und ja. Ansonsten vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die vielen Tipps rund ums Winterwandern und um die Ausrüstung im Winter und was man so alles braucht. Ich fand, das war super erhellend, super umfassend und jetzt guckt mal raus, denkt sich, es war uselig ein bisschen, aber egal, wenn es richtig schneit, kann man vielleicht doch Bock haben und wieder rausgehen. Vielen Dank, Boris.
Das kann auch bei kaltem Regen Spaß machen.
Na gut.
Man ist ja, tatsächlich doch. Man ist alleine. Das macht ja sonst keiner, nicht? Und wenn man sich richtig gut anzieht, macht das eine Menge Spaß.
Also gut.
Die richtige. Kommt auf die Landschaft an, natürlich. Also, wenn man nur irgendwie die Kartoffeläcker durchwandert, ist das vielleicht nichts. Aber wenn man einen schönen Wald vor der Nase hat und diese mystische Stimmung mit dem Regen, einfach mal machen. Ist gar nicht schlecht.
Die richtigen Sachen anziehen, in Outdoor gucken, was taugt am besten für welches Wetter. Und dann kann man sich auch trotz Regen und Schnee und Schneefiesel draußen irgendwie schön machen. Da hast du recht. Vielen Dank.
Gerne. Danke dir.
Wenn euch, liebe Hörer, dieser Podcast gefällt und ihr keine weitere Episode mehr verpassen möchtet, ob jetzt mit oder ohne Boris, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Da stellt der Ralf immer ganz fein zusammen, was sich gerade so im Outdoor-Bereich tut. Darüber raus findet ihr uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder ihr holt euch Outdoor per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram bleibt ihr auf dem Laufenden, was die Outdoor-Welt angeht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.